Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Das sind die Themen von heute. Hessens Ministerpräsident Koch will überraschend alle politischen Ämter aufgeben. Als erstes Bundesland übernimmt Thüringen Staatsbürgschaften für den angeschlagenen Autobauer Opel. Tornados verwüsten Ortschaften in Brandenburg und Sachsen. Ein 6-jähriges Mädchen kommt ums Leben. Wenn in der Union Namen für hohe Ämter kursierten, dann fiel oft der von Roland Koch. Und es war auch nicht auszuschließen, dass er sich irgendwann doch noch mal als Kanzlerkandidat präsentieren könnte. Aber es kommt ganz anders. Roland Koch kehrt der Politik den Rücken, und zwar endgültig. Im August tritt er in Hessen ab und im November auch als CDU-Vize in Berlin.
Die Ankündigung kam völlig überraschend. Nur 3 Stunden lagen zwischen den ersten Gerüchten um den Rücktritt und der offiziellen Pressekonferenz. Dennoch bemühte sich der Ministerpräsident, der Situation jede Dramatik zu nehmen.
Politik ist ein faszinierender Teil meines Lebens, aber Politik ist nicht mein Leben. Und ich war immer sehr vorsichtig, dass Mensch und Amt nicht miteinander verwachsen.
Was seine zukünftige Lebensplanung angeht, blieb Koch unbestimmt. Heute nur so viel: er möchte sich im Bereich der Wirtschaft betätigen.
Ich bin ein selbstständiger Anwalt aus aller Prägung heraus. Ich habe unternehmerisches Leben gut kennengelernt. Und ich glaube, dass Menschen mit meiner Erfahrung auf beiden Seiten der Bank da nicht schlecht zu gebrauchen sind.
Mit der Kanzlerin sei der Ausstieg übrigens schon seit mehr als einem Jahr abgesprochen, erklärte Koch. Angela Merkel, gerade auf einer Reise durch die Golfstaaten, wollte zwar nicht vor die Kameras treten, erklärte aber: Roland Koch war mir immer ein guter, freundschaftlicher Ratgeber. Sie werde auch in Zukunft auf seinen Rat bauen. Die Konservativen in der CDU verlieren mit Koch einen ihrer starken Männer, und auch der Wirtschaftsflügel geschwächt.
Natürlich hinterlässt Roland Koch eine Lücke. Er ist ein brillanter politischer Kopf, er ist ein sehr kluger, kühler Analytiker. Er ist Mitglied im Verein für offene Aussprache und er hat Hessen in 11 Jahren kraftvoll geführt.
Roland Koch ist eine sehr markante Persönlichkeit, jemand, der immer klar gesagt hat, was er dachte, was er wollte, was er anstrebte.
Auch in der Landespolitik steht Roland Koch für klare Positionen. Die Abschiedsworte der hessischen Opposition, ein Spiegel harter Auseinandersetzungen.
Roland Koch ist vor 11 Jahren angetreten, hat gesagt, er will Hessen zum Bildungsland Nummer 1 machen. Ja, wir sind unteres Mittelfeld. Er hat vor 2 Jahren gesagt, Musterland der erneuerbaren Energien. Wir sind auf dem letzten Platz. Das sind ja alles ungelöste Fragen.
Es ist Flucht vor der Verantwortung. Koch ist mit seiner Politik gescheitert. Er bestellt jetzt seinen Konkursverwalter. Er hat gerade in der Finanz- und Bildungspolitik hier nachhaltig versagt.
Als Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten ist er im Gespräch. Innenminister Bouffier, enger Vertrauter Kochs und Mitglied der Landesregierung seit 1999.
Tja, also Volker Bouffier wird gehandelt als Nachfolger Kochs in Wiesbaden. Deshalb nun die Frage dort an meinen Kollegen Martin Leutke. Ist der Zeitpunkt tatsächlich gut gewählt für einen Wechsel an der Spitze des Landes?
Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist tatsächlich gar nicht schlecht gewählt. Es sind noch 4 Jahre bis zur nächsten Landtagswahl. Das heißt, 4 Jahre Zeit für den oder für die Nachfolgerin, sich einzuarbeiten in das Amt des Ministerpräsidenten. 4 Jahre Zeit, sich auch dem Wahlvolk zu präsentieren, sich dem Wahlvolk schmackhaft zu machen. Und vor allen Dingen aber auch 4 Jahre Zeit, aus dem Schatten von Roland Koch herauszutreten. Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Denn Roland Koch hat ja nie einen klassischen Kronprinzen, einen Erbprinzen aufgebaut. Derjenige, der jetzt gehandelt wird, wir haben es gerade eben gesehen, ist Volker Bouffier, der Innenminister. Der ist 6 Jahre älter als Roland Koch. Der vertritt die gleichen politischen Positionen, der kommt aus dem gleichen politischen Zirkel. Also der verkörpert nicht den Generationenwechsel, den sich vielleicht auch manche hier innerhalb der CDU gewünscht hätten. Also insofern ein ganz guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Aber die Herausforderung für den oder die Nachfolgerung, und in dem Fall Volker Bouffier offensichtlich, wird sein, aus dem Schatten von Roland Koch herauszutreten.
Mhm. Vielen Dank, Martin Leutke, nach Wiesbaden. Mit Roland Koch verlässt eine starke politische Persönlichkeit die Bühne. Viele scharfe Auseinandersetzungen, Provokationen und natürlich auch der hessische Parteispendenskandal im Jahr 2000 verbinden sich mit seinem Namen. Spektakulär aber auch seine Laufbahn als Ministerpräsident. Allein die letzten beiden Landtagswahlen vor 1 und 2 Jahren entpuppten sich als Achterbahnfahrt in seiner Karriere.
Roland Koch ist auf seinem politischen Weg oft ins Schlingern geraten. Seinen Kurs aber hat er dabei nie verlassen. Mit 21 ist er bereits CDU-Kreisvorsitzender, mit 41 jüngster Ministerpräsident Deutschlands.
So war mir Gott helfe.
Doch er hat die Wahl mit einer umstrittenen Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gewonnen, muss sich mit dem Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit auseinandersetzen. Das Desaster seiner Amtszeit, die schwarzen Kassen der CDU in Hessen.
Ich kenne bis zum heutigen Tag keinen einzigen Vorgang außerhalb der offiziellen Buchhaltung der Christlich-Demokratischen Union.
Diese Lüge kostet Koch fast sein Amt. Aber er übersteht die Krise, schafft es 2003 sogar mit absoluter Mehrheit zu regieren. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auch bundespolitisch als Vizevorsitzender der CDU. Im Landtagswahlkampf 2008 allerdings setzt er zu einseitig auf das Thema Jugendkriminalität. Die Umfragen sind schlecht. Nur der große Streit um SPD-Chefin Ypsilanti und die Machtbeteiligung der Linken verhelfen ihm bei Neuwahlen noch einmal zum Sieg. Immer wieder mischt sich Roland Koch auch bundespolitisch ein und nimmt dabei Konflikte mit der Kanzlerin in Kauf, zuletzt mit seiner Forderung, bei der Bildung zu sparen.
Mit Koch lichten sich ja nun die Reihen der konservativen CDU-Politiker. Bettina Schausten in Berlin, was bedeutet das denn für die Union und für Bundeskanzlerin Merkel?
Ja, Roland Koch galt ja immer als ein Anwärter auf Höheres, als einer, der auch Kanzler kann. Und so gesehen ist Angela Merkel, ist die Bundeskanzlerin, hier heute einen Rivalen, wieder mal einen Rivalen losgeworden. Allerdings einen, der jetzt vielleicht von der Außenlinie, das hat er ja schon einigermaßen unverblümt angekündigt, sie und ihre Regierung kritisch beobachten wird. Ein bisschen übrigens, wie Friedrich Merz das ja schon tut. Und wie Friedrich Merz geht der CDU in der Tat wieder ein profilierter Wirtschafts Mann abhanden. Das wirft neue Probleme auf für die Bundeskanzlerin, für die CDU-Vorsitzende, die Machtbalance in der Partei zwischen den Flügeln auszutarieren. Als neuer Parteivize ist jetzt übrigens Stanislav Tillich, der sächsische Ministerpräsident, im Gespräch. Er gilt als ein Merkel-Mann, obwohl Roland Koch hat es nie an Loyalität Angela Merkel gegenüber mangeln lassen. So gesehen, eigentlich wird er ihr fehlen müssen.
Vielen Dank, Bettina Schausten, für diese Einordnung. Ein Gespräch mit Roland Koch gibt es gleich im Anschluss an die Heute-Sendung in einem ZDF-Spezial. Und unsere Online-Kollegen haben wichtige Karrierestationen und viele Koch-Zitate im Internet zusammengestellt unter heute.de. Das Ringen um die Zukunft von Opel geht in eine entscheidende Phase. Thüringen sagte jetzt Landesbürgschaften zu. So soll der Druck auf den Bund erhöht werden, bis zu 1 Milliarde Bundeshilfe bereitzustellen. Doch Skeptiker glauben, dass die Opel-Mutter GM eine Sanierung auch aus eigener Kraft stemmen könnte. Denn in Detroit schreibt man wieder schwarze Zahlen.
Eisenach, hier wird der Corsa gebaut und das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb hat Thüringen jetzt als erstes Bundesland eine Bürgschaft über 27,2 Millionen Euro zugesagt. Die Mitarbeiter vorsichtig optimistisch.
Wir hoffen, dass es gerettet wird.
Es ist gut, dass sich das Land Thüringen dafür entscheidet. Das müsste eigentlich auch von der Bundesregierung was kommen.
Im Grunde genommen ist jeder Euro, der hier hineingeht, auch im Endeffekt dazu da, um die Arbeitsplätze hier zu retten.
Die anderen Bundesländer mit Opel-Standorten wollen nachziehen, nur Hessen zögert noch. Der Druck auf Berlin soll erhöht werden.
Es geht hier um Menschen, es geht um Tausende von Arbeitsplätzen und diese Hängepartie muss jetzt wirklich ein Ende haben.
Ende vergangener Woche erst hatte sich Opel mit seinen Arbeitnehmern auf Lohneinbußen in Milliardenhöhe geeinigt. Jetzt sei die Politik am Zug.
Wenn man das vergleicht, wie schnell über die Griechenlandhilfe oder jetzt über die Hilfe für die Euro-Unterstützung entschieden worden ist, dort wird relativ schnell entschieden, doch unkompliziert entschieden, unbürokratisch entschieden. Wenn es um die eigenen Arbeitsplätze im eigenen Lande geht, da wird offensichtlich gezögert. Das versteht hier kein Mensch.
Die Bundesregierung lässt Opel-Hilfen weiter offen. Opel-Mutter GM geht es nämlich wirtschaftlich wieder besser, will jetzt sogar zurück an die Börse.
Also sind viele Aspekte, die zusammenfließen. Das ist keine Angelegenheit, die man quasi aus der Hüfte heraus entscheiden kann.
Die Entscheidung über Staatshilfen dürfte sich bis Juni hinziehen. Die Opel-Mitarbeiter in Deutschland brauchen weiter Geduld.
Hoffnung keimt bei den 25.000 Karstadt-Mitarbeitern auf. Nachdem Köln als letzte große Stadt auf Gewerbesteuereinnahmen verzichtet hat, sind die Überlebenschancen für das Unternehmen gestiegen. 94 Kommunen müssen insgesamt auf 140 Millionen Euro verzichten, damit der Insolvenzplan in Kraft treten kann. Weitere Voraussetzung ist, dass bis Freitag ein Investor feststeht. Die Korea-Krise spitzt sich zu. Nordkorea droht jetzt mit einem Militärschlag und dem Abbruch aller Beziehungen zum Süden. Nach Medienberichten sollen Nordkoreas Truppen bereits kampfbereit sein. Auslöser des aktuellen Streits ist der Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffs Ende März. Das Schiff, hier Bilder von der Bergung Ende April, soll nach Berichten einer Expertenkommission von einem nordkoreanischen U-Boot torpediert worden sein. In Brandenburg könnte in den nächsten Tagen die höchste Hochwasseralarmstufe 4 ausgerufen werden. Allerdings, aus dem Katastrophenjahr 97 hat man gelernt, Deiche saniert und Helfer ausgebildet. Brandenburg schickt sogar zigtausende Sandsäcke nach Polen, wo Oder und Weichsel große Gebiete überflutet haben. Hier wurden Überschwemmungsgebiete bebaut und viele Deiche nicht stabilisiert.
Seit einer Woche sieht das jetzt so aus, die Region um Katowice, Südpolen. Langsam sinken die Pegel, aber noch immer blickt man vielerorts mit Angst auf die Deiche. Zwei große Flüsse bedrohen Polen, die Oder und die Weichsel. Die Fragen werden lauter, ob die Deiche nicht besser hätten vorbereitet sein müssen. An der Oder in Breslau steht der Stadtteil Kosanów seit Tagen unter Wasser. Beim Jahrhunderthochwasser vor 13 Jahren, da sah es hier ziemlich ähnlich aus. Nur, dass in der Zwischenzeit immer neue Häuser gebaut wurden, aber offenbar keine Deiche. Die Weichsel bei Płock nördlich von Warschau. Die Behörden wehren sich jetzt gegen Vorwürfe, denn nicht mangelnder Deichbau sei die Ursache. Ein natürlicher und eigentlich ganz niedlicher Übeltäter habe die Deiche zum Einbruch gebracht. Es gab Deiche, die eigentlich trocken waren und hätten halten müssen. Aber die Biber sind immer höher gezogen und haben sie durchlöchert. An einer Stelle sind deshalb jetzt 4.000 Menschen bedroht. Im Süden des Landes, in den Bergen, ist derweil schon die nächste Gefahr im Verzug. Die Wassermassen haben Erdrutsche ausgelöst. Menschen, die die Flut verschont hat, mussten jetzt ihre Häuser verlassen, weil die drohten, einfach abzustürzen.
Eine Thronrede im Glanz der Monarchie, aber diesmal geprägt von massiven Sparzwängen. Königin Elisabeth II. Trug heute zum 56. Mal das Programm einer britischen Regierung im Parlament von Westminster vor. Wichtigstes Ziel für den neuen Premierminister Cameron und seinen Stellvertreter Clegg ist der Abbau des Haushaltsdefizits von mehr als 180 Milliarden Euro. Außerdem wollen sie das Wahlrecht reformieren, das kleine Parteien bislang benachteiligt. Was sich gestern Abend in Teilen Sachsens und Brandenburgs abgespielt hat, erlebt man so in Deutschland nur selten. Ein Tornado wütete auf einer Strecke von 80 bis 100 Kilometern. Der Wirbelsturm zerstörte ganze Landstriche. Ein Mädchen kam in dem plötzlichen Unwetter ums Leben. Etwa 40 Menschen wurden verletzt.
Mühlberg an der Elbe am Tag danach. Fast jedes Haus ist beschädigt. Was der Tornado in Minuten anrichtete, wird Wochen Arbeit kosten. Gegen 3:30 gestern bricht der Sturm los. Windböen bis zu 90 km/h Regen und eigroße Hagelkörner. Ein Mädchen stirbt, weil sie davor in einem Auto Schutz sucht. Ein Baum stürzt auf sie herab. Eine der längsten Tornadospuren, die Deutschland je sah, zieht sich quer durch Sachsen und Brandenburg. Der Strom fällt zeitweise aus, mancherorts bleiben die Schulen vorerst geschlossen. Straßen und Bahnverkehr sind immer noch beeinträchtigt. Und viele verlieren buchstäblich ihr Dach über dem Kopf.
Das Dach wurde schon neu gemacht. Es ist zum Heulen. Wirklich. Man muss hier wirklich stark bleiben.
Es war Horror, der blanke Horror war das gewesen. Man hat es nur noch knacken gehört.
Nun gilt es, vor allem die Dächer schnell wieder zu schützen, damit der Schaden nicht noch größer wird. Denn bald soll es wieder regnen.
Vor Singapur ist auf der wichtigsten Schifffahrtsstraße Asiens ein Öltanker mit einem Frachter zusammengestoßen. Bei der Kollision wurde ein 10 Meter großes Loch in die Außenwand des Tankers gerissen. Es sollen rund 2500 Tonnen Öl ins Meer geflossen sein. Jetzt treibt vor der Küste ein mehrere Kilometer langer Ölteppich. Zahlreiche Schiffe sind im Einsatz, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die Opernsängerin Anneliese Rothenberger ist tot. Die Sopranistin starb im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Anneliese Rothenberger sang an den großen Opernhäusern der Welt, war aber auch dem Fernsehpublikum bestens bekannt durch viele Musiksendungen im ZDF.
Anneliese Rothenberger gab sich die Ehre und Millionen an den Bildschirmen waren eingeladen. Zu Gast in der Welt der leichten Muse, präsentiert von der erfolgreichsten Opernsängerin der deutschen Nachkriegszeit und einer der beliebtesten Fernsehpersönlichkeiten. Kritiker rühmten den Silberklang ihrer Stimme.
Ich wünsche mir von dir ewige Liebe.
Belohnt mit traumhaften Einschaltquoten und vielen Fernsehpreisen begeisterte sie ihr Publikum. Abschied vom Traumland der Operette musste sie Ende der 80er Jahre nehmen, als sie an Krebs erkrankte. Sie besiegte die Krankheit, entschied sich aber dafür, nicht mehr auf die Bühne zurückzukehren.
Ich hatte sehr viel Gewicht verloren und hätte also sehr lange Zeit gebraucht, bis ich wieder hätte auftreten können. Und in dem Alter, in dem ich dann war, wäre das lächerlich gewesen. Und da habe ich gesagt, das ist also einfach ein Wink des Schicksals.
Ihr Mann starb 1999. Seither lebte Anneliese Rothenberger zurückgezogen am Bodensee. Ihre Persönlichkeit und ihre Stimme werden für viele unvergesslich bleiben.
Zum Sport. 16 Tage noch bis zur WM, Fußball-WM in Südafrika. Und wieder muss Bundestrainer Joachim Löw einen Ausfall verkraften, Rudi. Ja,
den vierten schon inzwischen. Der Stuttgarter Christian Tresch wird definitiv nicht zur WM fahren. Der 22-Jährige hatte bei einem Testspiel der Nationalmannschaft in Südtirol eine Verletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und wäre erst in 6 Wochen wieder 100%ig fit.
Täglich grüßt das Verletzungspech. Christian Tresch musste heute das Quartier verlassen, nachdem er sich gestern im Testspiel schwer verletzt hatte. Wegen einer Kapsel- und Sprunggelenkblessur findet das Weltturnier ohne ihn statt.
Wir hätten ihn gerne dabei gehabt und er wäre auch im Kader gewesen. Er war gestern Abend sehr, sehr enttäuscht.
Einer enttäuscht, abgereist, andere hoffnungsfroh angereist. Die ersten 4 Bayern-Spieler der insgesamt 7-köpfigen Fraktion des Meisters sind eingetroffen. Den Münchnern blieb eine strapaziöse Radtour erspart. Löw sorgt für Abwechslung, scheucht seine Spieler nicht nur über den Rasen, sondern auch durch die Weinberge. Wichtigste Nachricht nach der Bergetappe, das Radeln verlief unfallfrei. Sie waren aber auch alle vorbildlich mit modernster Schutzkleidung ausgestattet.
Armin Fee ist neuer Trainer beim Hamburger SV. 4 Wochen nach der Trennung von Bruno Labbadia präsentierte der Fußball-Bundesligist heute seinen neuen Coach. Und nicht nur ihn.
Den Weg des HSV soll künftig eine Troika bestimmen. Als Trainer Armin Fee und als Sportchef Ex-Spieler Bastian Reinhardt. Dazu als sportlicher Leiter Chef-Scout Urs Siegenthaler vom DFB. Die drei wollen mit dem HSV, ohne es offen auszusprechen, ins internationale Geschäft.
Wir haben alle ein Ziel. Wir werden das Ziel aber jetzt nicht sagen.
Besonders die Personalie Reinhardt ist in Hamburg umstritten, weil der außer einem Praktikum beim HSV keinerlei Erfahrung hat.
Es gibt ja auch andere Praktikanten wie Felix Magath 1987, wie Held als Spieler oder Uli Hoeneß.
Erste Amtshandlung von Reinhardt, die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Torjäger Guerrero um 4 Jahre.
Ja, das waren die sportlichen Personalien, Petra.
Danke, Rudi. Zum Wetter, da sind die besonders schönen Tage vorbei. Jetzt wird es wieder ungemütlicher mit Blitz, Donner und kräftigem Regen. Mehr zu den Aussichten gleich von Inge Niedeck. Das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit einem ZDF-Spezial zum Rücktritt von Roland Koch. Und mehr dazu auch natürlich im Heute-Journal mit Steffen Seibert. Wir beide wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Liebe Zuschauer,
Zuschauer, guten Abend. So schön das Wochenende für viele anfing, so unerfreulich ging es gestern im Osten mit heftigen Gewittern zu Ende. Und die Wetterlage bleibt brisant, denn wir haben diese trockenere und kühlere Luft im Norden, im Süden aber feucht, warm und schwüle Luft. Das heißt, es entstehen kräftige Gewitter. Mit der Annäherung des Tiefs gibt es auch heftigen Dauerregen. Das größte Gewitterrisiko heute Nacht im Südwesten, das heißt also von Rheinland-Pfalz, Saarland, nördliches Baden-Württemberg bis nach Südhessen, kräftiger Regen morgen früh auch Richtung Osten und Unwettergefahr durch Starkregen, Sturmböen und anfangs auch Hagel. Nur im Norden, da sieht es ruhiger aus und das gilt auch morgen tagsüber. Sonne und Wolken und trocken, aber über der Mitte morgen. Teilweise länger anhaltender, kräftiger Regen mit Gewittern durchsetzt und das Ganze breitet sich auch langsam weiter nach Norden und zum Teil nach Süden aus. Von der Temperatur her morgen im Norden ähnlich wie heute die Temperaturen, im Süden wärmer, aber auch nicht mehr ganz so warm wie heute. Und in den nächsten Tagen werden zwar dann die Gewitter allmählich weniger, aber es bleibt immer noch bei Schauern und die höchsten Temperaturen dann maximal 20 Grad und auch das nur im Süden. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend.